Tachles Podcast.
Heute sprechen wir mit Heidi Zimmermann, der Kuratorin und wissenschaftlichen Mitarbeiterin der Paul-Sacher-Stiftung in Basel, und zwar über ein faszinierendes und eines der erfolgreichsten Werke der Musikgeschichte im 20. Jahrhundert, Viktor Ullmann, der Kaiser von Atlantis oder die Todverweigerung, ist die Oper des 20. Jahrhunderts, die in Theresienstadt entstanden ist und eine ganz spezielle Facette der Musikgeschichte darstellt, über die wir heute sprechen wollen, aus Anlass des Faksimile, das Sie vorlegen, im Bernreiter Verlag in Kassel. Das Faksimile präsentiert viele Quellen, viele Hintergründe und ganz viele ins Bild gefasste Geschichten, die sich sonst aus der Oper fast nicht erschließen. Aber zuerst die Frage, Heidi Zimmermann, wie ist dieses Werk eigentlich aus Theresienstadt nach Basel gekommen?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Die Manuskripte von Viktor Ullmann haben eine richtige Odyssee durchgemacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Zunächst sind sie wie durch ein Wunder erhalten geblieben im Ghetto-Lager Theresienstadt, wo Ullmann interniert war für 2,5 Jahre von 1942 bis 1944, bevor er mit dem Librettisten der Oper zusammen nach Auschwitz deportiert und dort ermordet wurde. Die Manuskripte hat Ullmann wohlweislich zurückgelassen in Theresienstadt und hat sie dort dem Bibliothekar Emil Utitz anvertraut, der sie verstecken konnte in der Bibliothek. Und nach dem Krieg wurden sie übergeben einem Freund von Viktor Ullmann, Hans-Günther Adler. Hans-Günther Adler ist bekannt geworden mit der ersten sehr umfangreichen Monographie über Theresienstadt. Er war studierter Musikwissenschaftler, Literat und eben auch Historiker und hat das Lager Theresienstadt sehr, sehr ausführlich dokumentiert. Ihm wurden diese Dokumente anvertraut. Er ist 1947 von Prag nach London emigriert, hat diese Dokumente mit sich genommen und sie blieben dann erst einmal 25 Jahre eigentlich liegen. Erst Anfang der 70er Jahre hat sich Interesse geregt, die Musik von Viktor Ullmann anzuschauen und sogar aufzuführen. Bis dahin in Theresienstadt war das Stück zwar geprobt worden, aber eben nicht aufgeführt. Es kam nicht zu einer Uraufführung.
Die Oper wurde 1943 bis 1944 von Viktor Ullmann und seinem Librettisten Peter Kien im sogenannten Vorzeigelager Theresienstadt komponiert, unter ständiger Angst, Bedrohung, unter Hunger, Kälte. Das Lager wurde allerdings bekannt durch die Propaganda der Nazis. Das ist so der Kontext, und auf diesen Kontext verweist eigentlich auch der Text, der eigentlich auch eine Satire sein kann auf den Tod.
Absolut. Also eben, das Werk wurde dann 1975, als es zur Uraufführung kam, eigentlich sofort mit großer Aufmerksamkeit gesehen und ist auf vielen, vielen Bühnen gespielt worden. Es kam ja dann gleichzeitig eigentlich mit dieser ersten großen Welle von Aufmerksamkeit für den Holocaust, also fast parallel zu der Filmserie Holocaust, und es gelangte in eine Welle der Aufmerksamkeit. Der Leiter der Uraufführung hat die ersten 15 Jahre lang eigentlich alle Aufführungen bestritten, und zwar rund um die Welt, buchstäblich. Also es ging nach Amerika, es ging bis nach Australien. In Israel gab es schon Ende der 70er Jahre erste Aufführungen. Und richtig publiziert wurde das Stück aber erst Anfang der 90er Jahre vom Schott Verlag. Da gab es eine allgemein verfügbare Edition. Die Manuskripte waren von Hans-Günther Adler Ende der 80er Jahre in die Schweiz gegeben worden, und zwar ans Goetheanum in Dornach. Aus dem Grund, weil Viktor Ullmann während einigen Jahren seines Lebens sich sehr für die Anthroposophie begeisterte, auch Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft war. Er war selber am Goetheanum zweimal. Und das schien dann für Adler eine stimmige Sache, die Manuskripte dort zu deponieren, umso mehr, als es auch dort großes Interesse gab, das Werk zu pflegen und aufzuführen. Und schließlich, wie die Dokumente in der Paul-Sacher-Stiftung gelandet sind, das war wiederum Ergebnis eines längeren Prozesses. Das Goetheanum kam zum Schluss, dass die Aufbewahrungsbedingungen nicht ideal sind und dass die Paul-Sacher-Stiftung dafür einfach besser geeignet ist. Und so kam die ganze Sammlung, der ganze Teilnachlass 2002 in unser Archiv.
Damit ist allerdings die Geschichte noch lange nicht fertig. Archiv heißt ja nicht einfach etwas in eine Schachtel legen, sondern konservieren, restaurieren, katalogisieren, bearbeiten, wissenschaftlich erschließen. Das habt ihr über Jahrzehnte gemacht und daraus ist dieses Buch entstanden. Wie habt ihr das alles wissenschaftlich aufgearbeitet?
Also zunächst ging es darum, natürlich den ganzen Nachlass zu bearbeiten, zu beschreiben, angemessen zu verpacken und zu sichern mit Sicherheitskopien. Das waren zunächst Mikrofilme, erst später dann Digitalisate. Es gab, seit ich in diesen bald 25 Jahren, seit ich die Sammlung betreue, gab es eigentlich konstante große Nachfrage und Interesse an dieser Sammlung, obwohl inzwischen alle Werke eigentlich publiziert sind. Aber gerade beim Kaiser von Atlantis kam man mit der publizierten Partitur nicht richtig zu Rande. Es gibt viele Fragen, die die Edition entscheiden musste, um das Werk überhaupt aufführbar zu machen. Und deswegen war es schon sehr lange eine Idee, dass es sinnvoll wäre, auch die Originalhandschrift von Ullmann zugänglich zu machen, zu publizieren, damit man quasi zwei Quellenbestände hat. Einerseits die Originaldokumente und andererseits die bearbeitete Edition, um zu verstehen, wie das Werk aufzuführen ist.
Um die Oper ranken sich ja viele Mythen und Legenden. Es ist auch ein sehr kryptisches Werk auf der einen Seite. Auf der anderen gibt es sehr viele Quellen, wie man jetzt sieht in diesem Buch. Wie seid ihr vorgegangen und wie habt ihr eigentlich den Fokus gelegt?
Ich kann es versuchen. Also es gab im Dossier Viktor Ullmann drei Quellen zu dieser Oper, die übrigens nicht eine klassische Oper ist. Im Untertitel heißt sie ein Spiel in vier Bildern. Man kann sie als ein Singspiel verstehen, in dem es Arien gibt, aber auch gesprochene Texte dazwischen. Es gab die drei Quellen. Einerseits die Partiturhandschrift von Viktor Ullmann, gebunden in einem roten Album, zusammengebunden. Das sind 114 Seiten. Da sieht man auf den ersten Blick, wenn man es durchblättert, es ist eine sehr heterogene Handschrift. Sie hat 7 verschiedene Papiersorten. Man sieht, dass Ullmann nicht alles in einem Zug von vorne nach hinten komponiert hat, sondern dass er umgestellt hat, dass er mal einen Teil gestrichen hat, ersetzt durch eine neue Fassung, dass er auch im Nachhinein zum Beispiel den Prolog komponiert hat und eingefügt hat. Und das ist eine sehr komplizierte Quellenlage, eben die man sich mit den Originaldokumenten sehr viel leichter vor Augen führen kann als mit einer Edition. Dann hatten wir eine Fotokopie des handschriftlichen Librettos von Peter Kien, dem jungen Dichter, der als hochbegabter Jüngling mit 22 Jahren in Theresienstadt gelandet ist. Davor hat er viel gemalt, gezeichnet, aber auch gedichtet, Stücke geschrieben und so weiter. Von dieser Handschrift hatten wir nur eine Fotokopie. Kein Mensch wusste, wo das Original ist. Und die dritte Quelle ist ein Typoskript des Librettos, bei dem auch auf den ersten Blick klar ist, das ist keine primäre Quelle, sondern eine im Nachhinein bearbeitete, etwas korrupte Fassung des ganzen Textes. Während der Corona-Zeit haben viele Wissenschaftler viel im Internet geforscht und im Zuge dieser Monate bin ich dann auf das Original des handschriftlichen Librettos gestoßen, und zwar in einem Londoner Archiv, der Wiener Holocaust Library. Dort gibt es einen kleinen Teilnachlass auch von diesem Peter Kien, und das war sehr spektakulär, dass plötzlich eine Verbindung entstand zwischen Leuten, die sich für Peter Kien interessiert haben, und wir von unserer, der musikalischen Seite von Ullmann herkommend. Also diese Zusammenführung, das war ein großes Ereignis und ich freue mich sehr, dass jetzt diese Quelle auch im Faksimile als Original abgedruckt werden kann.
Das Buch präsentiert eine interessante Genese, die Entstehungsgeschichte eines Werkes in ihrem zeithistorischen Kontext, und dennoch ist das Werk selbst eigentlich total zeitlos. Es könnte überall und irgendwo und immer spielen. Es ist auch heute wieder ganz anders zu verstehen und aktuell. Das ist ja schon interessant an dieser Komposition.
Absolut, ja. Und es ist erschütternd, wie aktuell das Stück und der Text inzwischen geworden ist. Also es geht um eben den Kaiser von Atlantis oder die Todverweigerung. Im Originallibretto heißt es, der Tod dankt ab. Der Plot ist relativ einfach. Man befindet sich im Land Atlantis, das beherrscht wird von einem tyrannischen Herrscher, dessen Namen Overall ist. Über alles. Das ist natürlich eine ironische Anspielung auf das Deutschlandlied während der Nazizeit. Und in diesem Land will der Herrscher den Krieg aller gegen alle ausrufen. Der Tod tritt auf als reale Figur, meist im Dialog mit einer etwas clownesken Figur, dem Harlekin. Und der Tod beschließt angesichts dieses tyrannischen Herrschers, seinen Dienst zu verweigern. Er streikt. Und das heißt, dass niemand mehr sterben kann. In den Krankenhäusern, auf den Schlachtfeldern, überall liegen Verwundete, Kranke, die nicht sterben können. So begreift der Kaiser Overall, dass er seine Macht eigentlich verloren hat, dass es keinen Sinn hat, den Krieg aller gegen alle auszurufen, wenn niemand mehr sterben und getötet werden kann. Es kommt dann zu einem Hin und Her. Am Ende bietet der Tod an, seinen Dienst wieder aufzunehmen, wenn Overall der Erste ist, der stirbt. Das ist das Ende. Und was auch ganz wichtig ist, es gibt zum Ende einen vierstimmigen Choral auf den Tod eigentlich. Da heißt es in der ersten Zeile, komm Tod, du unser werter Gast. Und in der letzten Zeile, die letzte Zeile der Oper heißt, du sollst den großen Namen Tod nicht eitel beschwören. Und ich glaube, dieses letzte Gedicht hat eine sehr starke Bedeutung in einem Lager wie Theresienstadt, wo jeden Tag zig Menschen gestorben sind, wo Tote auf der Straße gefunden, aufgelesen werden mussten, wo sich Menschen auch umgebracht haben. Und es ist irgendwie dieses Stück, glaube ich, auch ein Appell an die Internierten, den Tod nicht eitel beschwören. Also wir müssen, also eine, auch eine Aufmunterung zum Durchstehen, zum Durchhalten, zum sich mit Kunst beschäftigen, in irgendeiner Form schreiben. Und das haben ja viele gemacht in Theresienstadt, dass irgendeine kulturelle Aktivität geholfen hat, dieses Lager überhaupt zu bestehen und zu überleben.
Genau, und in diesem Paradox der historischen Situation ist ja das Werk, der Text, die Aussage, die Figuren ein Aufruf zum Willen, zum Leben. Es ist so eine Art Parabel auf die Tyrannei gegen den Populismus. Und das macht es eben wiederum zu einem so, wie gesagt, zeitlosen Text, sicher auch populär geworden, weil es eine Oper ist, die nur eine Stunde dauert und sehr klare Figuren hat, also nicht so lange ist, aber sehr dicht, sehr verständlich und gar nichts, was man so kennt als Oper, kryptisch.
Also Ullmann war ja, er kam eigentlich aus der Schönberg-Schule, hat eine Zeit lang bei Schönberg studiert, gehörte also der Moderne zu, hatte aber auch viele Erfahrungen als Kapellmeister, als Dirigent von Opern, war unter anderem am Schauspielhaus Zürich, hat dort Bühnenmusiken komponiert. Er hatte also sehr viel stilistische, praktische Erfahrungen, konnte sehr gut spielen mit Zitaten, mit Anspielungen auf andere Musik, auf andere Stile. Und das alles hat er konzentriert angewendet in dieser einen Stunde Musik im Kaiser von Atlantis.
Wir haben viel gehört jetzt über den historischen Kontext. Wenn man genauer reinschaut im Faksimile, dann zeigen sie auch eine Art Dialektik zwischen Inhalt und Material, also dem Papier, auf dem es geschrieben worden ist. Was sagt uns, was sagte Ihnen das?
Ja, das ist sehr eindrücklich. Ich habe schon gesagt, in der Partitur gibt es 7 verschiedene Papiersorten. Man kann durch die ganze Partitur durchgehen und sehen, am Anfang für das erste und zweite Bild hatte Ullmann noch sehr gutes, qualitatives, kommerzielles Notenpapier zur Verfügung, also vorliniert und auf guter Qualität Papier. Das ging dann irgendwann aus und da musste sich Ullmann selbstgemachten Papiers bedienen. Es gab in Theresienstadt ja die jüdische Selbstverwaltung, das war ein riesiger administrativer Apparat mit gut eingerichteten Büros. Da gab es nicht nur Schreibmaschinen, sondern auch Vervielfältigungsmaschinen, wo man Protokolle, Berichte und solche Texte vervielfältigt hat, aber eben auch Notenpapier herstellen konnte. Das heißt, man hat dann eben Blätter einfach von Hand rastriert, mit Notenlinien versehen und die auf diesen Matrizendruckern vervielfältigt. Und von diesem Papier finden sich viele, viele Seiten. Das Papier ist von sehr schlechter Qualität. Ullmann konnte darauf manchmal nicht mit Tinte schreiben, weil es so porös und war, dass die Tinte verlief. Er hat dann auf Bleistift gewechselt oder auf Korrekturstift. Und das kann man alles sehr schön beobachten am Faksimile.
Erschütternd und eigentlich faszinierend ist ja auch das Libretto selbst, das auf Papier geschrieben worden ist, das, wenn man es umdreht, einen ganz neuen Kontext bekommt.
Ja, also man weiß, dass Ullmann 43 bis Anfang 44 komponiert hat. Wir haben dann aus Protokollen der Selbstverwaltung die Information, dass im März beschlossen wurde, dass man das Stück probt für eine Uraufführung. Das heißt, dort musste Stimmenmaterial hergestellt werden und es muss also eine Zeit lang Probenarbeit gegeben haben. An der Partitur und den vielen Eintragungen dort, Änderungen am Text, an der Musik auch, daraus kann man schließen, dass es große Diskussionen gegeben haben muss in diesem Probenteam über Änderungen, was geht und was nicht geht. Das prominenteste Beispiel ist, dass Viktor Ullmann in der ersten Kaiserarie, das ist so eine Arie, wo der Kaiser sich mit allen Titeln präsentiert. Da hat Ullmann ursprünglich die Melodie des Deutschlandliedes, also die berühmte Kaiserhymne, auf die auch Deutschland, Deutschland über alles geht, komponiert, als Singstimme genommen und eine Begleitung dazu geschrieben. Er hat sich dann aber entschieden, diese Fassung zu streichen und eine andere Fassung zu schreiben. Und das ist so eine der Bearbeitungsebenen, die immer wieder diskutiert werden, welche Fassung der Arie soll man nehmen. Eben, also man weiß, es gab Änderungen, Diskussionen, Konflikte in diesem Probenprozess. Man weiß aber nicht genau, warum es nicht zu einer Uraufführung kam. Das kann auch mit der Entwicklung im Lager zu tun haben. Es ist bekannt, dass das Rote Kreuz zu Besuch kam im Juni 1944, dass es dafür eine sogenannte Stadtverschönerung gab, dass also alle plötzlich helfen mussten, Theresienstadt zu verschönern. Und eben im Herbst, September, Oktober war dann die Sache sowieso zu Ende.
Neben allem Erwähnten präsentieren Sie ja eine Art Entstehungsgeschichte und fügen ihr eine neue Systematik, Übersicht bei, wie das Werk nach dem Krieg dann weiterentwickelt worden ist.
Also eben, es war dann einfach sehr offensichtlich, wenn man die Quellen sorgfältig studiert, dass der Text eigentlich recht verschiedene Fassungen hat. Einerseits in der handschriftlichen Vorlage von Peter Kien, das ist quasi so das geschlossenste Libretto, das wirklich eine durchgehende Handlung hat, die man inhaltlich nachvollziehen kann. In der Partitur ist natürlich auch der ganze Text wiedergegeben und dort gibt es aber schon Änderungen, verschiedene Schichten auch der Änderungen werden sichtbar. Und schließlich gibt es das Typoskript. Das ist eine relativ späte Abschrift, die dann auch inhaltlich Änderungen vornimmt und gewisse Anspielungen auf das Nazi-Regime, auf die Zustände im Lager zurücknimmt und auf eine allgemeine, etwas verwaschene Ebene hebt. Also nur ein Beispiel, es gibt im ursprünglichen Libretto gibt es Attentäter, die gefangen genommen werden, die werden im Libretto-Typoskript dann zu Räubern einer Räuberbande und das ist völlig lächerlich und nicht stimmig. Aber an diesem Libretto-Typoskript ist etwas hochinteressant und das ist, dass es auf Makulatur geschrieben ist, auf Blättern, auf deren Rückseite sich Formulare befinden. Das sind insgesamt 15 Blätter und wenn man diese Formulare anschaut, sieht man, es sind Fragebogen, mit denen Häftlinge oder ja, internierte Gefangene in dem Moment, wo sie ankamen in Theresienstadt, genau registriert wurden, mit allen Personalien, mit Religions- und Rassezugehörigkeit, heißt es da. Es wurden Dienstgrade, Verdienste aus dem Ersten Weltkrieg verzeichnet, auch Kinder wurden aufgelistet und es hat sich einfach gezeigt, dass man über diese Registerblätter einen Blick bekommt auf Personen, die sonst nicht sichtbar gewesen sind. Und deswegen haben wir uns entschieden, eine synoptische Tabelle all dieser Informationen ins Faksimile aufzunehmen. Und das ist wirklich so eine kleine, wie ein, ein kleiner punktueller Einblick auf eine Gruppe von Menschen. Da kann man eine ganze historische Lektion daraus entwickeln eigentlich.
Ganz am Anfang des Buches schreiben Sie Viktor Ullmann und Peter Kien zum Gedenken, denn sie haben kein Grab. Das gilt natürlich für ganz viele Häftlinge auch in diesem Lager. Und insofern ist das fast schon ein Erinnerungsstück, ein Erinnerungsbuch an die vielen Häftlinge, die, wie Selan es gesagt haben, ein Grab in Lüften haben.
Ja, das kann man sagen. Also ich meine, das Gewicht dieses Werkes wird einem bewusst, sobald man es sieht und hört. Und es war uns allen klar, dass das zwar eine tolle, spannende, faszinierende Musik ist, dass aber die Bedeutung einfach weit darüber hinausgeht als Zeitdokument, das jetzt nicht nur für musikalisch Interessierte von Interesse sein kann, sondern auch für historische Zusammenhänge allgemein, wenn man sich mit dem Zweiten Weltkrieg, mit den Lagern beschäftigt.
Sie sind Wissenschaftlerin, Kuratorin in der Paul-Sacher-Stiftung, befassen sich mit vielen Komponistinnen und Komponisten des 20. Jahrhunderts, darunter auch Ligeti, der ungarische Komponist, über den Sie kürzlich anlässlich von seinem 100. Geburtstag eine Ausstellung gemacht haben. Wo ordnen Sie eigentlich Viktor Ullmann in dieser Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts ein?
Ja, Viktor Ullmann hat eine sehr spannende Biografie, die eigentlich inzwischen recht gut erforscht ist. Er wurde 1898 in Wien geboren. Beide Eltern waren Juden, sind aber kurz nach ihrer Hochzeit der Seitenstättengasse da im Stadttempel von Wien zum Christentum übergetreten, aus praktischen Gründen. Der Vater war im Militär, als Berufsmilitär. Und das heißt, Ullmann wurde christlich getauft, hat seine Konfession aber mehrmals gewechselt, ist vom Katholizismus zum Protestantismus übergetreten und dann, ich habe es schon erwähnt, 1931 der anthroposophischen Bewegung beigetreten. Also das heißt, seine religiöse oder konfessionelle Zugehörigkeit war fluid, kann man sagen. Und ich glaube, er selber hat jetzt nicht eine bewusste jüdische Identität verspürt. Ich meine, er hatte viele Kontakte mit Juden, aber das war selbstverständlich in den 20er, 30er Jahren in Wien und Prag. Sein jüdisches Bewusstsein ist wirklich erst zum Ausdruck gekommen in dem Moment, wo er in Theresienstadt gelandet ist. Das hat er auch artikuliert in einem Text, den er dort geschrieben hat. Und er hat in Theresienstadt dann auch angefangen, jüdische, zionistische Lieder zu bearbeiten. Es gibt jiddische Liedbearbeitungen von ihm eben und Lieder aus zionistischen Liedsammlungen, die er bearbeitet hat für das Musikleben in Theresienstadt. Und also das ist ganz klar, dass er quasi eben dann aus dieser Verfolgungssituation heraus auch sein jüdisches Bewusstsein gestärkt hat. Er war übrigens dreimal verheiratet, immer mit jüdischen Frauen, hatte vier Kinder, die also auch jüdisch waren. Das war präsent, aber nicht explizit lange Zeit.
Vielen ist der Kaiser von Atlantis ja auch aus den Propagandafilmen der Nazis bekannt. Können Sie da den Hintergrund noch ein wenig ausführen?
Ja, das ist eine sehr berühmte Szene aus dem Film Theresienstadt, Dokumentarfilm über ein jüdisches Siedlungsgebiet, der eben bekannt ist unter dem Namen «Der Führer schenkt den Juden eine Stadt». Das ist aber nicht der wirkliche Titel. Dort in dieser einen Szene dirigiert Karel Ančerl, ein tschechischer Komponist, ein Streicherstück von Hans Krása. Hans Krása war ein anderer, recht namhafter tschechischer Komponist, der in Theresienstadt interniert war, der dort auch die Musikabteilung geleitet hat. Und vielleicht kann ich noch ein Wort dazu sagen. Eben, es gab eine richtige Musikabteilung in Theresienstadt, also mit Funktionären und Zuständigkeiten. Und aus den Quellen sieht man, dass Ullmann in dieser Institution eher zunächst eine Randstellung hatte. Er galt als Modernist, er war nicht ein besonders umgänglicher Mensch, er war eher ein introvertierter Mensch. Und es gibt einen Brief von ihm an die Leitung der Selbstverwaltung, in der er eigentlich beklagt, dass er seine Stücke nie aufgeführt werden, dass er keine Möglichkeiten hat, um aktiv zu sein. Dabei hätte er schon so viel komponiert. Und daraufhin wurde er dann auch integriert in diese ganzen Aktivitäten. Er durfte dann ein Studio für neue Musik leiten und dort eben modernere Stücke aufführen lassen. Er hat auch ein Collegium Novum, Collegium Musicum für alte Musik geleitet. Aber das war alles auch eben ein Feld von Rivalitäten, von Konkurrenz. Es gab sehr, sehr viele Musiker in Theresienstadt. Alle wollten irgendwie auftreten. Ullmann hat sich dann betätigt als Konzertkritiker. Er hat mehr als 2 Dutzend Konzertkritiken geschrieben, die vervielfältigt wurden, die die Leute lesen konnten. Und das sind natürlich auch unglaublich spannende Quellen für uns, um eine Vorstellung zu bekommen, was da in Theresienstadt alles gelaufen ist.
Das Werk wird bleiben und mit dem Faksimile wird es nochmals neu dokumentiert. Doch das Schicksal der Künstler von Viktor Ullmann war dann doch tragisch. Wie ist das ausgegangen?
Ja, eben, er wurde mit 46 Jahren nach Auschwitz deportiert und dort mit seiner Frau und einem Sohn zusammen ermordet. Er war lange in Vergessenheit. Seit den späten 80er und frühen 90er Jahren wurde sein Werk zunehmend wiederentdeckt und ich würde sagen, der Kaiser von Atlantis hat hunderte von Aufführungen weltweit erlebt seither und es ist sicher ein Stück, das im Repertoire bleiben wird. So wie einige andere Stücke von Ullmann auch. Es gibt 7 Klaviersonaten von ihm, 2 Streichquartette und eine große Anzahl von Liedern, die haben sich im Repertoire festgesetzt und werden aufgeführt.
Viktor Ullmann, der Kaiser von Atlantis oder die Todverweigerung, Faksimile in Quellen, erschienen im Bärenreiter Verlag in Kassel, herausgegeben von der Paul-Sacher-Stiftung unter der Leitung von Heidi Zimmermann. Vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.